Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Das Vaterunser ist das bekannteste Gebet aus der Bibel. Jeden Sonntag wird es in Kirchen hierzulande gesprochen. Und gerade bei solchen vertrauten Texten, da lohnt sich manchmal ein neuer, ein genauerer Blick in den Urtext. Was hat Jesus da gemeint und was ist bei der Übersetzung möglicherweise verloren gegangen? Anke Schäfer hat für uns nochmal nachgeschlagen.
Im Matthäusevangelium, in der Mitte der Bergpredigt, steht die Version des Vaterunser, die am bekanntesten ist. Im 6. Kapitel ab Vers 9. Jesus wird von den Jüngern gefragt, wie sie beten sollen, und er antwortet ihnen.
Pater himon entois uranois, agiasteto to onomasu.
Michael Rüdrig, Dozent für Neues Testament und Religionswissenschaft am Fachbereich Evangelische Theologie an der Goethe-Uni Frankfurt, liest aus seiner altgriechischen Ausgabe des Neuen Testaments.
Eltetor ha basileasu, genetetor he telemasu, hos en urano kai epiges.
Die ersten Zeilen des Vaterunser. Luther übersetzt: Vater unser im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Michael Rüdrig empfiehlt, den Text tatsächlich ab und zu auf Altgriechisch zu lesen, wenn man es kann. Er meint,
dass, wenn wir es auf Griechisch lesen, uns die Sprache anders zugänglich wird, die Lebenswelt anders zugänglich wird und auch natürlich die Theologie, die dort steht. Wir sind ja gewohnt, mit einer bestimmten Übersetzung zu arbeiten, in der Regel in der Luther-Übersetzung. Wir sind gewohnt, diese Texte im Gottesdienst zu sprechen. Und da haben sie auch ihr gutes Recht und haben eine Tradition hinter sich. Aber wenn man nochmal in den griechischen Text schaut, fallen einem manchmal noch bestimmte Einzelaspekte neu auf.
Zum Beispiel steht da im weiteren Verlauf des Gebets in Vers 11 in der lutherischen Übersetzung: Unser tägliches Brot gib uns heute. Im griechischen Originaltext steht das so nicht.
Also eigentlich steht da, das Brot oder unser Brot, das wir brauchen, gib uns täglich. Ton aton hemon, ton epiusion, dos hymin semeron. Und dieses Semeron ist eben dieses für den Tag. Ne? Also gib uns das für heute, für den Tag. Da steckt Hemera, der Tag, drin. Also eine etwas anders gelagerte Nuance. Gib uns genauso viel, wie wir brauchen. Und das wahlweise Tag für Tag. Also das ist keine so extrem langfristige Perspektive, auch keine Vorsorgeperspektive. Natürlich das, was man braucht, braucht man. Das ist ganz wichtig. Das ist den Texten auch klar. Aber auch darauf zu vertrauen, dass Gott einem das jeden Tag wieder gibt. Das ist ja eine sehr viel größere Vertrauensperspektive.
Das Vertrauen in die Gegenwart, verstanden als Gottes Gegenwart, scheint im griechischen Text also im Fokus zu sein. Nicht so sehr wie bei Luther die tägliche Gewohnheit oder die Vorsorge für den nächsten Tag. Und auch beim nächsten Satz lohnt sich ein genauerer Blick. Da heißt es: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das klingt nach persönlicher Schuld und Sünde, nach Bußtheologie. Für Martin Luther stand als Professor im Wittenberg des 16. Jahrhunderts das Thema Buße ganz oben. Das ist in seine Übersetzung eingeflossen. Wenn Michael Rüdrig aber in den griechischen Text hineinschaut, der vor rund 2000 Jahren im 1. Jahrhundert entstanden ist, dann liest er dort etwas anderes.
Wenn man reinschaut, geht es da wirklich relativ handfest erstmal um Schulden. Also das ist ein ganz lebensnaher Text für Menschen auch in dieser Zeit, die auch mit Schulden durchaus zu kämpfen hatten. Gerade ärmere Menschen, die oft überschuldet waren. Also lass uns nach. Das, was wir schulden sozusagen, also wirklich die Schulden, wenn man so will, wie auch wir nachlassen denen, die uns etwas schulden. Wir würden heute sagen, es ist eigentlich eine Wirtschaftssprache, eine ganz klare Wirtschaftssprache, eine lebensweltlich vertraute Sprache. Und es geht eben gar nicht so sehr um Schuld im Sinne einer persönlichen Schuld, auch nicht im Sinne einer Bußtheologie, alles das, was es auch so an sich gesogen hat im Laufe der Jahrhunderte, sondern es geht erstmal sehr stark, und das würde ja auch zum Kontext vom Vaterunser auch durchaus passen, von der Sprache zum um was Sozialethisches.
Hat der große Reformator Martin Luther hier also fehlerhaft übersetzt? Übrigens auch im Lukas-Evangelium, wo das Vaterunser in gekürzter Form auch Thema ist. Rüdrig schüttelt den Kopf.
Man kann es schon so übersetzen. Also Luther macht es ja nicht in böswilliger Verfremdungsabsicht. Luther hatte an ganz vielen Stellen schon eine andere Übersetzung im Ohr. Als er das Griechische gelesen hat und übersetzt hat, hatte er die Vulgata im Ohr, die lateinische Bibel. Und die war für ihn so prägend, das merkt man, dass, wenn man sich seine griechische Übersetzung anguckt, man manchmal vom Griechischen denkt, wie kommt das dazu? Und dann in die lateinische guckt und denkt, na klar,
Also klappt Michael Rödrick das Griechischbuch zu und ruft auf seinem Bildschirm die lateinische Übersetzung des altgriechischen Texts auf.
In der Vulgata steht Debita und das kennen wir heute noch aus dem Debit. Ne? Also das kennen Sie noch aus der Banksprache tatsächlich. Ins Englische hat es Eingang gefunden und an dem Punkt. Also das ist eben auch durchaus erstmal Schulden in diesem ganz klassischen Sinn, so wie wir es heute noch im Finanzbereich kennen. Aber es ist eben auch dann Schuld.
Das Wort Debita hat im Lateinischen keine starke religiöse Aufladung. Aber im Laufe der Jahrhunderte kommt es trotzdem zu dieser Bedeutungsverschiebung von den Schulden hin zur persönlichen Schuld, die Gott vergeben soll. Betet, wer das traditionelle Vaterunser betet, also falsch? Nein, sagt Rüdrig, biblische Texte sind immer wieder übersetzt worden, damit Menschen sie verstehen. Übersetzungen und Auslegungen der biblischen Texte sind immer ihrer jeweiligen Zeit geschuldet. Es ist also schon interessant zu sehen, was ein Text in seiner Ursprungszeit bedeutet hat. Gleichzeitig hat auch das, was später in ihn hineingelegt wurde, seine Berechtigung und Bedeutung. Wenn ökonomische Schulden zu persönlicher Schuld wurden, lohnt es sich, über beides nachzudenken, sagt Rüdrig.
Ich würde sagen, beide Lesarten sind möglich. Und ich würde gar nicht sagen, also da geht es nur um Schulden und wir sind jetzt nur noch in der Wirtschaftsethik. Und dann geht es überhaupt nicht mehr um sowas wie Sünde, auch wenn der Begriff auch im Griechischen durchaus anders besetzt ist. Sondern das sind ja Dinge, die Menschen durchaus gesehen und theologisch interpretiert haben und darüber nachgedacht haben aufgrund dieser Texte. Und ich finde das auch wichtig. Das hat was mit Rezeptionsgeschichte zu tun. Das hat was mit Lektüren zu tun. Und durch diese Lektüren werden diese Texte ja immer reicher.
Manche Menschen, so erlebt es Michael Rüdrig, wollen trotzdem gern ein für alle Mal wissen, was denn da nun in der Bibel steht. Doch endgültige Eindeutigkeit und Klarheit bieten diese Texte eben nicht, meint er. Im Gottesdienst und im Gebet könne man sich auf eine Lesart einigen und dort sei es schwierig, viel zu experimentieren.
Aber wenn ich über die Bibel rede, wenn ich lesen will in Unterrichts- oder Gesprächssituationen, dann ist diese Vielfalt doch toll.
Anke Schäfer mit neuen Perspektiven auf das Vaterunser.